dass sich KI immer nur aus den Daten der Vergangenheit bedienen kann. Was der mir da gerade ausspuckt, ist vielleicht das, was wir gerade nicht machen sollten.
Hallo und willkommen zurück zur What's New Staffel hier im Newcom Podcast. In der letzten Folge haben wir mit Uma Butt von Glückspilz darüber gesprochen, warum Authentizität im Marketing 25 nicht nur ein Buzzword ist. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, absolute Empfehlung, hört da mal rein. Da sind richtig gute Tipps drin, haben wir auch auf unseren Socials nochmal zusammengefasst. Aber sind wir ehrlich, ich habe vor ein paar Tagen durch meinen Feed gescrollt und habe so gemerkt, okay krass, jetzt ist Black Season mit den ganzen Kampagnen, die da aktuell gespielt werden, die laufen. Man kommt um ein Thema nicht mehr rum, das ist AI. Ich feiere das komplett, egal ob Content Creation, Analytics oder Immersive Experiences. KI verändert unser Marketing grundlegend. Das muss man so sagen, das ist Fakt. Und wer könnte besser darüber sprechen als unser heutiger Gast, Hans Neubert. Er ist absoluter Digital Media Experte als Vorstandsvorsitzender der Bundesgesellschaft für digitale Medien und Lead Media Activation bei Neonail und gibt uns heute richtig viele Insights zu dem Thema KI. Ich habe aus ihm tatsächlich auch die Top-Tipps für seine KI-Tools, die man 2025 nutzen sollte, herauskitzeln können. Daher viel Spaß.
Der Newcom Podcast. Unverzichtbare Einblicke in die Consumers Journey von morgen.
Hans, schön, dass du heute da bist und herzlich willkommen im Newcom Podcast.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Wir haben uns ja, ist noch gar nicht so lange her, da haben wir uns schon gesprochen. Was waren es? 2 Wochen mit den Digital Media Awards, da warst du in München, oder? Und jetzt sitzen wir wieder hier.
Genau, einer der größten Marketing- und Medienpreise in Deutschland. Dieses Jahr in schöner Kooperation mit MyWave zusammen, deshalb auch in München. Und ja, nach der großen Gala und Awardshow sind wir jetzt hier zusammen. Ich freue mich.
Ja, voll. Ich hatte ja auch das Glück, dann an dem Abend mit dabei zu sein. Das war ein beeindruckender Abend und sogar dann, ich konnte ja einen Award tatsächlich am Ende ankündigen, was sehr cool war. Ich glaube, da habt ihr wirklich was richtig, richtig Cooles auf die Beine gestellt. Ich hoffe, ihr seid nach dem Stress, jetzt wahrscheinlich geht's direkt weiter mit Black Friday, da wird's dir nicht langweilig, oder? Da ist volles Programm durchgängig.
Nee, ich glaube, Q4 ist generell nicht langweilig und gerade auch bei dem Award-Thema ist immer nach dem Award, ist vor dem Award. Ich meine, wir haben am 25.05. Nächstes Jahr öffnet schon wieder die nächste Einreichungsphase und bis dahin muss ja auch wieder Jury gestellt sein und Co. und Co. und Co. Deshalb
geht es immer
direkt weiter. Und wir haben ja auch noch den 916 Award in Hamburg, einen Tag vor der OMR, der größte Creator Award in Deutschland und da sind wir auch schon in den Planungen involviert, deshalb ja.
Ja, dann alles auf einmal, aber ja. So soll es auch sein. Bevor wir jetzt weiter einsteigen, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, aber ich möchte dir natürlich auch nochmal die Chance geben, falls dich noch nicht alle kennen sollten, was mich natürlich wundert, dass ich vielleicht auch nochmal kurz vorstellen kannst, wer du bist und natürlich, warum du auch heute hier im Newcom Podcast sitzt.
Ja, ich bin Hans, ich bin Digital Media Experte und ich leite das Media-Team bei Cosmo Beauty Group. Das ist die Gruppe oder der Konzern, der hinter Neonail beispielsweise als größte Marke steckt. Außerdem bin ich Vorstandsvorsitzender der Bundesgesellschaft für digitale Medien und generell auch noch ein bisschen journalistisch beziehungsweise kommunikativ tätig und bin zum Beispiel Kolumnist und Autor für die OMR oder für Agentur Boomer. Und diverse andere Formate, deshalb habt ihr bestimmt schon mal, wenn ihr euch mit Social oder Digital Trends beschäftigt habt, garantiert von mir gelesen. Denn wenn ihr sowas wie Social Media Trends 2024 googelt oder generell Social Media Trends, dann bin ich da unter den ersten 3, 4, 5 Leuten mit dabei, mit OMR und Co. Deshalb, ja. Wenn ihr mich noch nicht kennt, habt ihr bestimmt schon mal was von mir gelesen.
Und genau deshalb sitzt ihr auch heute hier. Wir hatten ja auch im Zuge unseres Newcom Summits und da des Trends KI sind wir im Endeffekt ins Gespräch gekommen, wo du uns schon als Experte zur Seite stehen konntest. Und das ist ja auch im Endeffekt das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, KI. Ich glaube, bevor wir da jetzt wirklich thematisch, inhaltlicher einsteigen, ist ein sehr großes Thema. Ich glaube, das ist wirklich, alle bekommen es schon lange mit und es wird immer darüber gesprochen. Aber was mich natürlich interessieren würde, wie bist du zu dem Thema gekommen? Also was war bei dir im Endeffekt die Begeisterung, das Interesse dazu, dass du sagst, okay, KI ist für dich ein Thema, da arbeitest du dich richtig ein, da bist du eben zu diesem inhaltlichen Experten dann auch geworden.
Ich glaube, in einem klassischen Marketing-Job hatten wir die schnellsten Berührungspunkte mit KI, beziehungsweise die einfachsten Integrationsmöglichkeiten. Und dann war es, ich meine, Ende 2022, Anfang 2023, wo ich gesagt habe, alle Arbeitsprozesse, die in meinem Alltag stattfinden, werden einmal reviewed. Und wenn man die sich anschaut und da reingeht, und welche kann man mit KI entweder besser, schneller, effizienter gestalten, dann das wirklich ganzheitlich einmal anzugehen. Und da fällt einem auf, das geht bei sehr, sehr vielen Sachen. Und dadurch beschäftigt man sich mit vielen Integrationsmöglichkeiten. Und gerade im Marketing-Mix und im Marketing-Funnel gibt es da unglaublich viel, womit man experimentieren kann und womit man Stellschrauben wirklich signifikant bewegen kann.
Absolut. Und gerade darum, wie KI Marketing verändert, wollen wir heute sprechen und ein bisschen eintauchen. Dann lass uns doch da gerne einmal mit starten. Du hast ja in der Vorarbeit, in der Analyse klar zu uns gesagt, KI wird in den nächsten Monaten, würde ich sogar behaupten, wirklich vom Unterstützungstool zum kreativen Partner. Mhm. Also wirklich da ein sehr relevanter Player in dem ganzen Game. Was bedeutet das konkret für Unternehmen und wie siehst du die aktuellen Trends in der Hinsicht sich entwickeln?
Ich sehe zwei Sachen vor allem. Und zwar, dass KI gerade als kreativer Partner noch sehr, sehr generisch genutzt wird. Viele haben, okay, wir haben jetzt eine Kampagne für einen roten Lippenstift, irgendein Beispiel, und spuckt mir doch mal 5 Kampagnenideen aus für diese Kampagne mit dem roten Lippenstift. Da sage ich immer ganz großes Watch-out, diese Kampagnenideen, die dann dabei rauskommen, werden meist sehr generisch sein. Deshalb ist es vielleicht immer eine gute Idee, auch mal zu denken, was der mir da gerade ausspuckt, ist vielleicht das, was wir gerade nicht machen sollten. Das sind viele Themen.
Weil eventuell dann alle machen würden.
Genau. Und das durch KI generell im Scripting oder im Erstellen von Social Media Inhalten wird Social Media oftmals noch generischer, als es in den letzten Jahren schon war. Wir kennen ein Story Placement von einer Influencerin, wie das aussieht bei bezahlter Werbung. Das könnten wir alle rauf und runter beten, so nach dem Motto, ich benutze das seit so und so lang, das funktioniert super gut. Dann kommt 3 USPs und zum Schluss kommt, hier ist der Link mit dem Code. So nach dem Motto, diesen Ablauf kennt man mittlerweile. Und oftmals, was durch KI passiert ist, ist dann, dass die Influencer-Manager gesagt haben, okay, wir können Briefings effizienter gestalten und die mit Hilfe von KI beschreiben lassen und aufsetzen. Und was dadurch passiert ist, ist, dass wir im letzten Jahr oftmals zurückgegangen sind von kreativeren und neuen Konzepten zu wieder generischeren Konzepten, weil KI-Unterstützung war sehr generisch, plus, das haben wir schon immer so gemacht, Konzept ist aufeinander getroffen. Und das hat eher dazu geführt, dass wir eher wieder ein bisschen rückschrittlicher waren. Und viele, gerade im Influencer-Marketing-Bereich, das ist ein super Beispiel, und auch im Paid-Marketing-Bereich, was Assets angeht, uns viel wieder zu generischem auch teilweise entwickelt haben, wo dann auch natürlich weniger Revenue passiert ist, weil eben das nicht mehr so herausgestochen hat. Deshalb ist es umso wichtiger, KI sinnvoll zu nutzen, um wirklich innovative und kreative Ideen, die rausstechen, zu kreieren, anstatt in der generativen Masse zu versinken, die dadurch entsteht. Also das ist ein ganz großes Watch-out, glaube ich.
Das heißt wirklich so KI in dem Sinn nicht generisch, wie in dem Beispiel, du es gerade erklärt hast, zu nutzen, sondern wirklich eher als Ideengeber und hin Integratives zu nutzen, um eher die kreativen Aufgaben zu übernehmen und nicht im Endeffekt diesen generischen Output, den jeder sich rausholt, im Endeffekt anzufordern.
Ja, genau, richtig. Also eher als Assistant und Ideengeber nutzen, um die eigene Kreativität zu beflügeln oder die eigenen Ideen nochmal anzureichern, aber nicht dieses One-on-One-Copying. Also ich glaube, wo man das auch sehr gut sieht, finde ich, ist, seitdem es ChatGPT gibt, fängt jede dritte Bewerbung, die ich lese, im Anschreiben mit denselben 5 Sätzen an. Und da denke ich mir schon so, ja, das kann dir helfen, deinen Werdegang gut zusammenzufassen und deine Stärken gut zusammenzufassen, aber bring es doch in ein Format, wo es dir entspricht und deiner Charakteristik entspricht und nicht eben super generisch bleibt. Und ich glaube, zurück in dieses Generische zu gehen, das ist die große Gefahr, die besteht, weil man jetzt mit KI anfängt und sich noch nicht um die Integration von KI richtig ins Unternehmen und in die Prozesse gekümmert hat, sondern einfach erstmal nur die Ideen damit ausarbeiten lässt.
Quasi. Ja, ich glaube, da kommen wir auch später nochmal dazu, aber das ist ja ein großes Problem in dem Sinn, was du angesprochen hast mit KI, dass für viele es heißt, okay, ich nutze ChatGPT und damit nutze ich KI und da ist der Schritt erlaubt oder geschafft, aber es ist natürlich viel, viel mehr. Also auch wenn ich mal irgendwie zum Beispiel das Thema Immersive Experiences mit reinnehme, was ja auch ein großes Thema ist, 100%. Was ja auch ganz neue Wege im Marketing eröffnet, ist ja auch ein Trend, der nächstes Jahr absolut relevant wird.
Richtig, da vielleicht zwei Sachen, die ich besonders spannend finde bei erklärungsbedürftigen Produkten. Kann ich aus eigener Erfahrung sprechen mit UV-Nagellack. Man muss das System kennen, bevor man danach kaufen kann. Man muss genau wissen, welche Base und Co. passt jetzt zu meinem Nagel, damit das passt. Also wenn man sehr Produkte hat, die eine Erklärung bedürfen und Co., da sind solche Sachen genial, um eben mit Quizzes, ich finde immer Chatbot ist so ein blödes und ausgelaugtes Wort, weil es bisher in der Vergangenheit immer nur Chatbots gab, die schlecht waren. Deshalb, ich möchte es mal Virtual Assistants nennen. Also solche Themen, Virtual Assistants, Virtual Services, wo man Dinge anprobieren kann mit Virtual Reality, wo man durch KI generierte Antworten nutzen kann, mit der Datenbank als Futter quasi für die KI und Co. Das kann wirklich, wirklich helfen, um immersive Experiences zu schaffen und auch, was ich super, super spannend finde, es kann super helfen, Leute, dass sie sich was vorstellen können. Beispielsweise, wenn wir den Leuten, ich gebe jetzt mal aus dem Marketing-Alltag auch ein Beispiel, wenn man ein Event aufzeigen möchte, wie das aussehen soll, dann ist es oftmals viel, viel einfacher, wenn man eine Event-Location, so wie man die sich mal vorstellt, mit KI beispielsweise generieren lässt und dann schaut und dann so zeigen kann, hey, so wird das Event ausschauen, so kann das aussehen. Dann kann man viel mehr daran optimieren, als das nur in Wort und Schrift zu haben und da steht dann, keine Ahnung, Frühlingsevent und man kann sich gar nicht so richtig drunter vorstellen. Also sowohl auf Kundenseite als auch für interne Prozesse geht da noch viel mehr als nur ChatGPT.
Ja, das absolut. Du hast jetzt ja schon einige Beispiele auch aus deiner Erfahrung genannt. Das ist ja im Endeffekt, kann man sagen, eine ganz neue auch Content-Kategorie. Voll. Nicht nur im Endeffekt so ein bisschen, sondern das ist wirklich auch ein neuer Bereich, wo man sich hervorheben kann und auch von der Konkurrenz, eventuell auch von der Konkurrenz, die eben diese generische KI nutzt, sich wirklich abheben kann.
Total.
Ja, also wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Wenn wir mal einen Schritt weitergehen, ein bisschen, es gibt natürlich auch KI allgemein, birgt in dem Sinn viele Chancen, aber auch so gewisse Risiken, weil Marken natürlich auch weiter authentisch bleiben wollen, keine Falschinformationen oder Ähnliches verbreiten wollen. In dem Sinn, Stichwort Manipulated Reality, ist ja auch ein Thema, was durch KI wirklich, wirklich aufkommt und auch umgesetzt wird. Wie denkst du, entwickelt sich das gerade im nächsten Jahr weiter?
Boah, da haben wir sehr viel mit experimentiert, also gerade auf Neonail-Seite in diesem Jahr. Das ist ja auch in vielen Artikeln von Absatzwirtschaft bis sonst wo rauf und runter gegangen.
Willst du da einfach mal vielleicht gerade ein Beispiel mit reingeben, wenn ihr das so gemacht habt?
Ja, also wir hatten verschiedenste Elemente, wo wir eben eine riesengroße, übergroße Neonail-Flasche vors Brandenburger Tor gestellt haben, auf einen Dampfer vor den Kölner Dom vorbeifahren lassen haben, sodass es halt täuschend echt aussieht, man weiß aber eigentlich, es ist nicht echt, aber dieser Überraschungseffekt, den haben wir, glaube ich, im letzten Jahr sehr, sehr viel gesehen und der Überraschungsmoment ist, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen ausgelaugt und da muss man schauen, wie man neue Möglichkeiten finden kann, das zu nutzen. Da gibt's einige, die machen das ganz gut, einige, die sind jetzt erst auf dem Zug aufgesprungen und sagen jetzt, oh, es funktioniert gar nicht, ja, da ist man eben ein bisschen zu late gewesen. Man muss sich, glaube ich, neuere Formate überlegen, wie man diese neuen Content-Kategorien für sich nutzen kann und wie man die auch schöpfen kann. Ich habe zum Beispiel jetzt bei einer amerikanischen Brand gesehen, die machen ein Reaction-Format mit einem Virtual Influencer quasi. Also der Virtual Influencer in dem Sinne von der Marke reacted auf YouTube-Videos über die Marke. Und dadurch haben sie eine neue Content-Kategorie geschaffen, die denen quasi nichts kostet, außer einen Prompt reinzuschreiben, ja. Reacte mal lustig auf das YouTube-Video. Und dann haben sie den Avatar, der das eben entsprechend machen kann. Genau, also da in neuen Kategorien zu denken, wie kann man das wirklich immersiv in die Marke einbinden, so dass es auch sinnvoll ist und zur Marke passt. Das sehe ich auch ganz, ganz viel, dass viele jetzt was machen wollen in diese Richtung, gerade Manipulated Reality, und aber überhaupt nicht irgendwie mal vorher gecheckt haben, passt das zu meiner Zielgruppe, ist das überhaupt interessant. Also nicht jeder Digitaltrend vor allem ist auch gleichzeitig was für meine Marke. Also da muss man ja auch aufpassen und vor allem das, was ich immer sage, Freigabeschleifen und neue Etablierungsmöglichkeiten so schlank wie möglich zu gestalten im Unternehmen, sodass bei solchen Themen, die zeitgeistig sind und die wirklich auch eine zeitliche Relevanz erfordern, da der Raum geschaffen ist, dass solche Ideen schnell umgesetzt werden können.
Absolut. Hattet ihr dann, also in deiner Erfahrung, gerade wenn ihr solche Kampagnen gemacht habt, vor dem Brandenburger Tor etc., hattet ihr da auch kontroverses, negatives Feedback darauf, dass gerade dadurch, dass es im Endeffekt KI war, Leute das falsch wahrgenommen haben, oder ist das im Endeffekt gerade von der Zielgruppe selbstverständlich aufgenommen worden? Es ist eine coole Kampagne, aber wir wissen alle, dass es nicht echt ist.
Ja, eigentlich eher das Zweite. Also negatives Feedback hatten wir gar nicht. Hatten wir gar nicht, nur dass die im ersten Moment ist man halt so ein bisschen erstmal irritiert und schaut halt eben zweimal hin. Aber ich glaube, im Endeffekt versteht man, dass es KI generiert ist. Aber auch bei anderen Dingen kann man da gute Möglichkeiten finden, die Integration zu schaffen.
Absolut. Ich denke da direkt, kleiner Exkurs aber beispielsweise jetzt, ich sitze ja hier in München, und in München war vor ein paar Wochen das NFL-Game, also American Football.
Das hab ich gesehen.
Und da haben die Carolina Panthers gespielt, und da wurde dann auch, wurde quasi ein riesen Panther in dem Sinn animiert durch die Arena laufen lassen. Und das ist auch etwas, wo ja genau darauf einspringt, wo ich mir auch denke, die Leute verstehen, dass es natürlich nicht echt ist, aber das ist im ersten Moment dieser, okay, Aufmerksamkeit, das ist was anderes als die klassischen Dinge, die man kennt, die dann natürlich somit umsetzbar sind. Aber du sagst, bei diesem Punkt, das ist eigentlich schon wieder, muss man schon wieder einen Schritt weiter denken, weil dieses klassische, auffällig irgendwo etwas hinsetzen, das ist bereits, das haben jetzt viele gemacht, da müssen jetzt neue Ideen kommen, um hervorzustechen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, da immer am Zeitgeist zu bleiben und auch zeitgeistige Aktivierungen zu nutzen. Also ich kann auch viele Beispiele von Neoner geben. Wir haben als Adele ihre Europa-Tour hatte da in München, und als Taylor Swift ihre Tour hatte, das Erste, was wir gemacht haben, ist mit Hilfe von KI zu schauen, welche Nagelstyles tragen Adele und Taylor Swift am meisten, um dann den Leuten Inspiration zu geben, hey, mach dir doch das für die Tour und Co. Also dafür kann man auch das nutzen. Wir haben zum Beispiel gemerkt, lustiger Fun Fact, das ist jetzt totales Nagel-Nerd-Wissen, aber Hailey Bieber, die Frau von Justin Bieber, ist die total einflussreichste Person, wenn es um Nägel geht. Wenn die ihre Nägel postet, jede Person möchte sie haben, so nach dem Motto. Das haben wir auch gesehen in unserem E-Com-Shop, dass die Produkte, die so ähnlich aussehen wie das, was sie gerade auf den Händen hat, immer wieder gut performt. Und wir konnten mit Hilfe von KI und ihren Posting-Abständen konnten wir tracken bzw. herausfinden, okay, in diesen 3 Tagen im Monat kriegt sie normalerweise ihre Nägel gemacht. Das heißt, irgendwann in diesen 3 Tagen wird sie ihre neuen Nägel posten, worauf wir mittlerweile in Produktionsslot direkt an dem Tag danach eingeplant haben, sodass wir die Ersten sein können mit dem aktuellen Tutorial zu ihrem Style und Co.
Spannend.
Also solche, spannend, auch mal von der Analyse sich reinzugehen und zu schauen, was kann ich für Zeiträume und spannende Fakten herausfinden, sodass es für uns im Content-Game die Sachen einfacher macht oder noch zeitgenössischer macht. Ich glaube, das ist auch ein super spannender
das
Faktor.
Ist absolut, das ist ja nochmal ein eigener Bereich, auch zu sagen, KI ist ja nicht nur irgendein Content generieren oder neue Dinge aufziehen, sondern auch diesen Analyse-Part, diese Effizienzthemen mitzunehmen. Um vielleicht auch mal dann nochmal ein bisschen Mehrwert zu schaffen, welche Tools nutzt ihr, um sowas umzusetzen? Um einfach mal ein paar wirklichen Namen zu nennen.
Also ChatGPT und da ganz großes Ausrufezeichen Plus hinten dran, weil mit Plus hat man wirklich nochmal deutlich andere Funktionen, gerade ja. auch also ihr solltet ganz dringend vorher, das ist auch nochmal großes Shoutout, ihr solltet ganz dringend vorher mal abklären, inwieweit es okay ist, gewisse Daten von eurem Unternehmen bei ChatGPT hochzuladen, dass das nicht datenschutzrechtlich ganz gut funktioniert.
Ich würde
jetzt nicht vielleicht im ersten Moment empfehlen, wenn ihr ChatGPT Plus habt, die gesamte Umsatztabelle hochzuladen und dann finden wir mal Synergien und Co. heraus. Das sind zwar schöne Dinge und Anwendungsbereiche, aber da muss man sich nochmal gut mit beschäftigen. Also das nochmal erster Hinweis. Das, was wir viel nutzen, sind auch noch so Internationalisierungstools. Kann ich im Nachhinein, da haben wir eine Auswahl, können wir was in den Shownotes verlinken, ja. wenn ich euch das euch reingebe.
Absolut, nehmen wir mit
eben
auf.
Wir haben zum Beispiel Videos, die wir machen für unsere Retailer wie DM, wo erklärt wird, so und so funktioniert das neue Produkt. Jetzt gibt's ja aber DM beispielsweise nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, Spanien und Co. Heißt aber, wir wollen jetzt nicht dieses Video in 14 Sprachen produzieren. Genau, weil es eben deutlich größerer Aufwand ist. Das heißt, wir stellen eine Person dahin und bemühen uns mit KI die Sprache entsprechend anzupassen okay. und dann zu das entsprechend nutzen zu können. Riesenzeitersparnis, Riesenproduktionsersparnis, ja. kann sich, glaube ich, jeder vorstellen.
Das ist ja dann wirklich auch Effizienzsteigerung pur.
Voll.
Also wenn man das so umgesetzt bekommt, gerade
sind super gute Effekte. Was auch sehr, sehr gut eben funktioniert, ist das, was ich meinte mit den Anmutungen. Also wenn man sich mal irgendwas vorstellen will oder irgendwas Storyboards anschaulich machen möchte, das machen wir mit Midjourney. Genau, also da ja. gibt's, glaube ich, für jeden Anwendungsfall muss man so ein bisschen eigenes Trüffelschwein spielen in den ganzen KI-Tools, was für einen am besten funktioniert und einfach auch viele ausprobieren. Aber dann kommt man auf verschiedenste Möglichkeiten. Genau.
Ja, absolut. Nehmen wir sehr gerne in die Shownotes mit auf. Ich glaube, da ist dann für jeden was dabei, der sich mit dem Thema beschäftigt. Ein weiterer Punkt oder so ein bisschen das Risiko, du hattest es jetzt schon öfters angesprochen, ist natürlich, dass wenn alle die gleichen Tools benutzen, sehr generisch, nicht irgendwie wirklich kreativ reingehen, dass dann natürlich das Risiko ist, dass Marken in dem Sinn austauschbar sind und alle das Gleiche produzieren. Was müssen deiner Meinung nach Marken beachten, wenn sie trotz KI-Einsatz oder auch mit KI-Einsatz ihre Identität und damit auch natürlich die Einzigartigkeit, die sie haben, irgendwie so ein bisschen behalten können?
Ein ganz wichtiger Leitsatz ist, den man sich immer wieder ins Bewusstsein rufen muss, ist, dass sich KI immer nur aus den Daten der Vergangenheit bedienen kann. Das bedeutet, du kannst alle Daten der Vergangenheit da reingeben und dann kann er dir daraus Schlüsse machen für neue Konzepte und Co. Was aber eine KI nicht kann oder nicht in der Vision hat, ist die Zukunft oder die Dinge, die wir vorausschauen können mit den Zahlen und Co. Da kann man vielleicht auch so sagen, hey, gib mir mal Predictions, was der Umsatz verhält sich seit Jahren so oder so, funktioniert unsere Content-Kette, gib mir mal eine Prediction, wie das in Zukunft aussehen könnte. Aber die zeitgeistigen Einflüsse von jetzt, von der Gegenwart, die sind nicht der Backbone von einer KI.
Deshalb und die Predictions sind ja dann sehr analytisch bedingt.
Genau,
das
richtig.
Das ist ja dann auch nichts, was irgendwie mit der Brand zu tun hat.
Richtig, genau. Deshalb muss man sich immer ganz klar fragen, was sind auch unsere Leitlinien, Visionen und Missionen, die wir da hinterhergehen wollen. Auch nicht nur im Sinne von, wie viel Umsatz wollen wir machen, wie viel wollen wir das und das steigern, sondern welches Image wollen wir haben, welches Branding wollen wir verfolgen und Co. Und dieses muss man auch immer klar formulieren und mit reingeben, welchen Tone of Voice wollen wir zukünftig anstreben. Das heißt ja nicht immer, dass es der aktuelle sein muss. Genau, und da muss man ganz klar diese Vorgaben machen und auch ganz klar für sich aufstellen, was bedeutet das eigentlich für die Marke, um eben auch der KI dann Vorgaben machen zu können, die sie mit anwenden kann oder mit einbeziehen kann in die Dinge, die dann dabei rauskommen.
Ich glaube, super, super wichtiger Punkt, gerade auch für potenziell kleinere Unternehmen, kleinere Marken zu sagen, okay, sie müssen erstmal wirklich für sich identifizieren, was sind die Werte, wie ist die Haltung, wie ist die Identität Und das kann man dann der KI füttern und dann wirklich gute Ergebnisse auch rausziehen. Aber ich kann ja nicht im Endeffekt der KI sagen, nenn mir mal ein bisschen, wofür ich stehen möchte und wie das alles ablaufen soll. Das endet dann damit, dass alle irgendwie in die gleiche Richtung gehen und die gleiche Schiene fahren.
Ja, absolut. Voll.
Ja, sehr spannend. Du hattest es auch gerade schon angesprochen, das Thema so virtuelle Influencer, was auf jeden Fall ein größeres Thema ist. Da gibt's natürlich auch ganz neue Möglichkeiten, die hier geschaffen wurden und auch natürlich relativ viele Beispiele, was man damit machen kann. Weil gerade natürlich virtuelle Influencer hat man in dem Sinn sehr viel Kontrolle als Brand, kann sie entsprechend einsetzen. Wie stehst du dazu und glaubst du auch tatsächlich, dass das langfristig das ganze Thema reale menschliche Influencer ablösen kann oder ist das ein Thema, was in Endeffekt eher aktuell als Trend anzusehen ist?
Ich möchte das gerne in einer Kategorie mit dem ganzen Thema Live-Commerce zusammenfassen, ja. Weil man deutlich auch unterscheiden muss, wo man sich befindet, für welche Marke man das anwendet und wie das Ganze auch ankommt. Wir haben das alle gesehen bei diesem Thema Live-Shopping. Wir haben gesehen, okay, in China geht das rauf und runter. Die ganzen Online-Shops und Co., das chinesische Amazon, so nach dem Motto, die haben Live-Shopping-Segmente integriert. Da kann man direkt shoppen, ohne dass man auf Social Media ist quasi, sondern das ist damit integriert.
Live-Shopping ist ja wirklich ein Riesentrend, der einfach bei uns noch nicht angekommen
richtig,
ist.
Richtig, genau. Aber daraufhin, das haben natürlich die Leute gesehen, okay, in China funktioniert das. Ich kenne das noch, damals war ich in meinen L'Oreal-Zeiten. Wir haben unzählige Cases in Sachen Live-Shopping ausprobiert. Also ja. Ich war live vor der Kamera mit Riesen-Influencern. Wir haben Live-Shopping ausprobiert mit Micro-Influencern, dann mit Lena Gerke. Also von klein bis groß haben da unterschiedlichste Varianten durchgespielt. Nichts hat so wirklich, wirklich gut funktioniert und hat langfristig Anklang gefunden. Und manche Cases, die funktionieren, sind dann eben sehr spezifisch. Es gibt zum Beispiel eine Marke im Make-up-Bereich, die macht seit 2 Jahren täglich Lives auf Instagram. Und das funktioniert für die super, weil das sich halt für die Community eingebürgert hat. Aber das sind so Einzelfälle. Und genauso ist es bei virtuellen Influencern auch. Also es gibt so Einzelfälle, die super gut funktionieren und der Marke einen super Push geben können. Ich habe damals ich war in der Zeit bei Maybelline, wo wir den ersten digitalen Werbespot gemacht haben den ersten TV-Werbespot mit einer virtuellen Influencerin drin, neben Gigi Hadid, die dann auch interagiert haben und Co. Ja, das war ein cooles Gadget, um die Marke jetzt so ein bisschen mit einem digitaleren Image aufzuladen und zeitgeistiger das Produkt wirken zu lassen und Co. Aber am Ende des Tages ist es eben die Frage, was bleibt langfristig? Und da muss man sagen, das sind auch dann nur einzelne Projekte. Es gibt Lil Miquela, es gibt Nura in Deutschland und Co. Es gibt so vereinzelte Projekte.
Das als Beispiele jetzt für virtuelle Influencer, falls das nicht bekannt ist.
Genau, für virtuelle Influencer, die es an sich sind. Also einzelne Charaktere jetzt nicht von Brands, sondern die als sich alleine funktionieren oder in sich alleine funktionieren. Und das sind ganz, ganz vereinzelte Varianten. Deshalb ist mein Credo zum Thema virtuelle Influencer, wenn man das als Marke machen möchte, dann sollte man sich einen ganz konkreten Zweck überlegen, für was der virtuelle Influencer im ersten Schritt eingesetzt werden soll. Wenn das bedeutet, auf der Website oder in der App oder im Shop hat man statt 50 Erklärvideos für jedes Produkt aufnehmen zu müssen, hat man immer noch mal so ein kleines Pop-up, wo gesagt wird, hey, lass dir das Produkt noch mal erklären in der Anwendung. Und dann macht das eben so ein digitaler Avatar in dem Fall, oder so ein digitaler Influencer in dem Falle oder Charakter, der das dann eben noch mal einfach mit einem Prompt einfach erklärt. Und somit schafft man eine neue Ebene von irgendwie digitalem Service oder digitalen Edutainment, so möchte ich es mal nennen. Wenn man für so einen konkreten Zweck mit einem virtuellen Influencer anfangen möchte, dann macht das Sinn, jetzt einfach einen zu etablieren für eine Marke, für hey, wir etablieren den jetzt mal, wird man ganz schnell feststellen, den am Leben zu erhalten, ist wahnsinnig teuer im Moment noch, weil die Möglichkeiten, den einfach zu erstellen, beziehungsweise die einfach zu erstellen richtig, richtig begrenzt noch sind im Vergleich zu anderen Dingen, die man eben mittlerweile viel, viel einfacher erstellen kann im generativen Erstellen von Content.
Das heißt, du siehst das wirklich als potenzielle Kampagne, das mal umzusetzen, aber jetzt nicht als Dauerlösung.
Genau, oder als Service-Tool oder als irgendwas mit einem bestimmten Zweck. Deshalb ist meine Antwort, so möchte ich es mal sagen, was virtuelle Influencer angeht, ja, aber gerade noch punktuell und später vielleicht massiv beziehungsweise generell das zu machen. Weil, wir wissen es alle noch, vor nicht allzu langer Zeit, vor 5 Jahren war es noch ziemlich schwer, als Marke eine eigene App zu bauen. Das war ziemlich teuer. Das war super, also super unlukrativ. Leute haben das noch nicht so krass genutzt, wie es jetzt der Fall ist. Die Entwicklungskosten, da musstest du einen eigenen Programmierer und sonst was haben. Heute hast du etliche Baukastenmodelle für Apps, die du dir einfach selber zusammenschustern kannst, und dann kommt am Ende eine gute App für deine Marke raus, die auch funktioniert. Und das, glaube ich, ist die Hürde, die wir bei virtuellen Influencern auch noch haben, dass die im Moment noch viel zu schwer sind, die generisch zu produzieren, um die eben massentauglich zu machen. Aber da sehen wir, dass da auch Bewegung reinkommt. TikToks neues Tool, wenn man von dem schon mal gehört hat, damit kann man auch, das ist für Werbetreibende schon verfügbar, damit kann man ganze, keine Ahnung, Fashion-Try-Ons machen an virtuellen Influencern, die super, super real aussehen. Und das macht es eben einfacher, die neuen Technologien schneller zugänglicher zu machen und kosteneffizienter zu nutzen. Und dann wird es auch mehr Anklang finden, beziehungsweise mehr Effizienz und produktivitätssteigernd sein, als es jetzt noch der Fall ist, wo die Anfangskosten super hoch sind. So, das super, ist ja super langes Plädoyer, aber uns fehlt die Massentauglichkeit noch, genau.
Genau, und das ist ja was sich sehr schnell entwickeln kann. Das haben wir, wie du sagst, in den letzten Jahren gerade bei solchen Trends gesehen, dass da wirklich dann es aktuell noch relativ kompliziert ist, aber dann schnell gehen kann es wirklich auch für kleinere Unternehmen eventuell nicht mit dem größten Budget umzusetzen. Was ich immer noch finde, gerade bei dem Thema, ist natürlich auch ein Punkt: aktuell fehlt noch etwas. Ich hatte letzte Woche Uma von Glückspilz im Podcast, wo wir viel über Authentizität gesprochen haben. Und das ist natürlich ein Thema, was menschliche Influencer, wie ich sie mal nenne, mitbringen und natürlich auf virtueller Seite schwierig ist, auch diese Emotion, diese emotionale Bindung wirklich herüberzubringen. Das heißt, eine Lösung kann auch sein, die Kombination virtuelle Influencer auch mit menschlichen Influencern zu kombinieren und das umzusetzen.
Ja. Andere These dazu: Ich glaube, dass Influencer mit einer Reichweite, die ein gewisses Image haben, die dadurch bekannt sind, dass das niemals aussterben wird, weil man da eben diese menschliche Bindung hat. Ich bin zum Beispiel so ein totaler YouTube-Mensch. Ich schaue von Leuten die YouTube-Videos teilweise seit über 10 Jahren. Ich schaue seit über 10 Jahren mindestens einmal die Woche für 40 Minuten eine Person. Natürlich habe ich zu der eine viel größere Bindung als eine Person, die ich erst seit 3 Minuten auf TikTok kenne. So.
Absolut.
Also das wird niemals aussterben. Was aber ein ersetzbares Thema ist oder was sehr gut ersetzt werden kann durch jetzt auch hier mit TikTok Symphony, dem neuen Tool und Co., ist dieses ganze Thema UGC. Weil UGC war in den vergangenen Jahren ja sehr, sehr generisch und man hat gesehen, hey, das ist eigentlich immer nur, hey, so sieht das Kleid mal in echt aus, wenn du es cool findest, shopp das hier. Und das kann ja eine KI super gut übernehmen. Also da wirklich die Unterscheidung zu treffen und auch zu machen, für was brauche ich die emotionale Bindung und ist das vielleicht spannend und kann ich für andere Content-Bereiche, wie zum Beispiel in Paid, wo man bisher UGC genommen hat, vielleicht auf TikTok Symphony umsteigen, whatever. Genau. Keine Ad für TikTok Symphony an der Stelle. Ich finde es nur ein sehr gutes plattformintegriertes Beispiel, wie KI-Generation oder KI-generierte Videos sehr gut funktionieren können.
Ist ja ein gutes Beispiel, wenn das funktioniert. Genau. Ein weiterer Trend, den du ja auch so ein bisschen hervorgehoben hattest, war das Thema, du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen, Conversational Agents, also wirklich über den normalen Chatbot hinaus, auch da nochmal ein großes Thema aufzumachen. Wie siehst du hier die Relevanz, gerade auch im nächsten Jahr, und wo bringt das wirklich den Mehrwert den einzelnen Marken?
Total. Ich hasse, wie gesagt, inzwischen diesen Begriff Chatbot, weil wir haben Chatbots viel zu früh integriert, zu dem Stadium, wo sie noch gar nicht geil waren und uns immer eigentlich mehr frustriert haben, anstatt sie uns weitergeholfen haben.
Ich kenne ja noch die Situation, dass man eigentlich mit Chatbots so lange gekämpft hat, bis man wieder an einen echten Menschen weitergeleitet wurde.
Richtig, genau.
Das war ja mal so ein bisschen das Standard-Setup.
Genau. Und das Thema neu zu denken und zu schauen, wie können die wirklich aktiv helfen den Konsumenten oder den Konsumentinnen beim Shoppen, das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Über Kundenservice hinaus, also darüber hinaus zu denken, ja, zu sagen, hey, weil das kann ein Chatbot schon lange, hey, wo ist mein Paket, gib mir deine Liefernummer, dann sucht er automatisch über die Datenbank heraus, hey, ne, scrollt danach und dann hier, dein Paket liegt bei Nachbar XY. Das funktioniert schon lange. Was eben nicht funktioniert ist oder was es super gut sein kann, ist, hey, hier ist ein Bild von mir. Welche von den neuen Lippenstiften, welche Farbe steht mir denn davon am besten? Und da eben wirklich generative KI zu nutzen, die wirklich aktiv berät und eine Serviceleistung abnimmt, das kann wahnsinnig verkaufsfördernd sein. Also wir sehen das ja bei allen möglichen, da gibt's viele, viele Studien, da kann man sich auch mal mit, ihr in München habt ein tolles Startup, die heißen ChatChamp, mit denen kann man sich mal auseinandersetzen, die machen das ganze Thema Conversational Commerce und die haben super, super Cases, wo man ganz klar sieht, wenn sich Leute mit solchen digitalen Beratungsservices, auch keine Ad an dieser Stelle, aber es ist ein gutes Beispiel, wenn sich Leute mit digitalen Beratungsservice auseinandersetzen, sind sie 60% mehr likely, dass sie was shoppen und Co. Also das wirklich als, nicht nur als Kundenservice-Tool und als ich habe ein Problem, helf mir bei der Lösung zu sehen, sondern aktiv in die Shopper-Experience zu integrieren. Das ist, glaube ich, eine Generation, an der wir gerade viel arbeiten und an der gerade viel gearbeitet wird.
Voll, was ja dann auch dieses Thema Personalisierung, was sehr wichtig ist, komplett mit aufgreift und da dann tiefer eindringt.
Auf jeden Fall.
Sehr spannend. Sehr spannend. Ein weiterer Punkt ist natürlich gerade bei dem Thema Social Media. Das ist, glaube ich, für alles sehr wichtig. Für viele Marken ist es der wichtigste Kanal. Und auch da smarte Social Media Kampagnen in dem Sinn aufzusetzen, ist ein sehr wichtiges Tool oder ein sehr wichtiges Tool, um erfolgreich sein zu können. Wie? Da jetzt mal ein bisschen reingegangen. Wir haben vorher schon über Analytics etc. gesprochen. Wie, gerade für Social Media Kampagnen, wie nutzt du KI da in deinem Alltag bei der Arbeit? Welche Punkte gibt es da, um da wirklich die Kampagnen erfolgreicher zu machen?
Zu was man natürlich KI super gut nutzen kann, ist einmal zu sagen, hey, hier sind beispielsweise die Top-Performer aus den letzten 6, 7, 8, 9 Monaten. Finde mir doch mal heraus, also gerade so für analytische Tätigkeiten, was die alle gemeinsam haben. Oder schau mir, hier sind die Sentiments von all unseren Produktreviews, die wir auf der Webseite haben, finde mir doch mal heraus, was sich für Themen häufen bei negativen Reviews und was sich für Themen häufen bei positiven Reviews. Das wird auch immer massiv unterschätzt, wo ich immer sage, nutzt die analytischen Fähigkeiten von KI auch noch deutlich mehr, um eben zu sehen, hey, hier sind, wir hatten einen neuen Produktlaunch, hier sind alle Kommentare von allen Reels, Posts und Co. unter diesem Produktlaunch, das sind dann Hunderte und Aberhunderte. Und dann finde mal heraus, was waren die drei most common things, die Leute gesagt haben uns am besten gefallen und was waren die drei Sachen, die haben uns am schlechtesten gefallen. Das ist ein super Insight für euch zu schauen, was könnt ihr besser machen an eurem Content, wie könnt ihr Sachen besser erklären, wo interessieren sich die Leute wirklich dafür. Also das noch deutlich stärker zu nutzen in der, ich nenne es jetzt mal Content-Recherche, beziehungsweise was für Themen wirklich interessant sind für die Leute und dann natürlich auch in der ganzen Entwicklung von Content. Damit kann man natürlich auch deutlich viel nutzen. Und zum Beispiel kann man sagen, es gibt ein, damit kann man sich mal beschäftigen, es gibt ein Pyramid-Prinzip, mit dem man seinen Content aufbauen kann. Das ist dann, nehmen wir jetzt mal, es gibt drei verschiedene Mittelteile, die dieselbe Person aufgenommen hat, derselbe Creator. Dann gibt's drei verschiedene Hooks, die dieselbe Person aufgenommen hat. Und dann gibt's unten nochmal drei verschiedene Call to Actions. So. Und jetzt merkt ihr schon, wenn ich jeweils drei von diesen drei Bausteinen habe, habe ich sehr, sehr viele Verbindungsmöglichkeiten, wie diese zusammen funktionieren können. Ja. Und dann mal, mit KI diese quasi zusammenzustellen und zu sagen, hey, das ist Variante 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da gibt es auch schon super Tools, die das euch auf den Punkt cutten und die erkennen, hey, hier ist der Anfang, hier ist der Mittelteil, hier ist das Ende, und das dann entsprechend als Videos zusammenstellen können und ihr dann beispielsweise mal ausprobiert, war Video 1 mit Hook 1 versus Video 2 mit Hook 2 und diesen unterschiedlichen Mittelteilen. Was funktioniert denn paid am besten? Da findet man ganz schnell Muster heraus, die sich da ergeben, wo man dann von Anfang an besseren Content kreieren kann, weil man weiß, okay, dieses Argument in dem Mittelteil funktioniert viel, viel besser als dieses. Also lass es uns doch mehr bespielen.
Ja. Also da also wirklich in dem Sinn komplett diesen Analyse-Part, auch die automatisierte Analyse abgeben, um da wirklich in dem Sinn Zeit und Geld auch zu sparen, das dann optimal umsetzen
total, zu können. Beziehungsweise es wirklich als Assistenten zu sehen und jetzt zu sagen, okay, ich stelle mir jetzt hier in so einem Puzzle-Tool quasi diese ganzen Varianten zusammen, einfach zu sagen, hey, stell du die mir mal zusammen. Also da wirklich das als Assistent zu sehen und nicht als Ersatz, das ist, glaube ich, der große Stichpunkt.
Ja, und da kommt man dann ja auch direkt von diesem reinen Analyse-Part, der natürlich sehr wichtig ist und der vor allem auch Zeit sparen kann, ist man dann auch direkt in dem Content-Part zu sagen, okay, dadurch kann ich verstehen, was funktioniert und kann auch tendenziell die Community, die ich habe, besser verstehen und dann wirklich KI zu nutzen, um meine Community besser verstehen zu können.
Absolut. Ich habe nur einen Watchout. Ganz großer, da kann ich auch ein Beispiel geben. Und das ist gerade in Social Media wichtiger denn je. Wenn du keine Haltung hast, bringt dir auch KI nichts. Das ist eine ganz, gerade aus Brand-Sicht, eine ganz, ganz wichtige. Wir haben, ich kann immer ein Beispiel nennen, was sehr, sehr auch durch die Medien gegangen ist. Ein sehr großes Business-Medium, der Business Punk, hat geschrieben in einem Artikel, das sind die Nagellackfarben, mit denen du nicht zu einem Bewerbungsgespräch gehen solltest. So, und dann waren wir natürlich so, als Marke, wer seid ihr denn bitte, dass ihr vorschreiben könnt, was Frauen 2024 in einem Bewerbungsgespräch zu tragen haben. So, und da waren wir so, okay, wir stehen sehr für Frauen ein. Wir sponsern die Frauen-Weltmeister im Tennis. Wir, der VfB Wolfsburg, die Frauenmannschaft von uns, die in der Bundesliga spielt, ist von uns gesponsert und so. Also wird Frauenthemen nehmen wir sehr, sehr ernst, gerade in Bereichen, wo Frauen noch nicht so ernst genommen werden. Da waren wir, okay, dazu müssen wir was zu sagen. Und unsere Reaktion darauf war, dass wir unsere die Shades, also die Farben, die in dem Artikel als am ungeeignetsten für ein Bewerbungsgespräch identifiziert wurden, dass wir die in unserem Online-Shop umbenannt hatten, in so Namen wie Sign the Contract, I am the Boss, Call me Competent, solche coole Geschichten. Idee. Und dann das eben über Social Media gespielt haben, dass wir das getan haben. Und das ist natürlich super durch die Decke gegangen, kannst du dir vorstellen. Natürlich. Weil wir eben eine klare Meinung hatten. Und das darf man immer nicht vergessen. Und das meine ich auch immer. Man darf nicht in diese generische Falle von Content-Optimierung reintreffen und dabei den Zeitgeist Nummer 1 und Nummer 2 seine Haltung vergessen. Das ist ein großer Punkt. Also da, wenn man keine Haltung hat, bringt KI auch nichts.
Ja, absolut. Also ich glaube, das hast du jetzt öfters ja schon klar gesagt, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und wir wissen alle, wir werden um KI nicht herumkommen. Ich glaube, jetzt zu denken, das ist ein Trend, das geht wieder weg und das ist keine dauerhafte Lösung, die sich aufbietet. Ich glaube, das ist vermessen, aber ganz klar, wie du sagst, man muss das eben mit Haltung machen und auch die eigenen Werte klar mit einbringen, dass es für einen funktionieren kann.
Absolut. Ja.
Ich würde gerne mit dir noch einmal klar ein bisschen auf das Jahr 2025, auf das nächste Jahr schauen, wenn wir das einmal in den Blick nehmen. Für mich interessieren, wir haben jetzt viel über Trends gesprochen, was wird wichtig, was ist relevant, aber ich würde gerne mal so ein bisschen weiterdenken von dir. Ich meine, du bist jetzt der Experte, du kannst da am besten eine Meinung dazu abgeben. Was sind so ein bisschen die Moonshots, sage ich mal? Was sind wirklich die großen Dinge? Es ist ein Thema, das sich sehr schnelllebig entwickelt. Was können wirklich Dinge sein, die sich nächstes Jahr nochmal krass weiterentwickeln, die wirklich relevant sind? Dass wir wirklich sagen, das ist jetzt nicht nur Optimierung von etwas. So klar, Personalisierung ist ein Thema, aber wo kann das hinführen? Wie groß kann das nächstes Jahr wirklich werden? Was sind für da so die für dich die wichtigsten Punkte, die nächstes Jahr aufkommen könnten?
Also ich beschäftige mich ja gerade viel mit dem Thema, weil du kannst dir vorstellen, jetzt vor Jahresende kommen immer sehr, sehr viele Trend Reports und Co. inklusive meiner für die OMR und Co. Da ist für mich vielleicht der die größten zwei Punkte würde ich mal nehmen. Das erste ist, dass sich diese ganze Verschiebung hin zu Content Graph und Interest Graph noch viel, viel deutlicher bemerkbar machen wird. Also auch ein Instagram, auch ein Twitter, jede andere Plattform wird sich dadurch aufstellen. Und ich glaube, dass sich das noch stärker auch mehr in die Ads ziehen wird. Das heißt, es wird viel, viel wichtiger sein in der Zukunft. Wir kommen ja aus einer Ära von Social Graph, wo man eben gesagt hat, hey, so hat Instagram beziehungsweise Meta angefangen, hey, du folgst der und der Person, die mögen ja das und das und du bist mit den und den Personen befreundet, die mögen ja alle das und das. Das heißt, du könntest das ja auch mögen, so nach dem Motto. Da haben sie ganz schnell festgestellt, auch innerhalb einer Freundesgruppe, das wirst du, kennst du von deinen eigenen Freunden, habt ihr ganz verschiedene nischige Interessen, die das gar nicht mit abdeckt. Und deshalb ist ja TikTok so erfolgreich geworden, weil sie gemerkt haben, okay, du guckst dir das an, wir spielen dir viel mehr davon aus, weil das genau deinen Interessen entspricht. Und deshalb glaube ich, dass das Targeting, was man früher so krass granular runtergebrochen hat, und da gab es immer so Hacks mit, das kennt man von als Paid Social Agentur und Paid Zeiten noch sehr, sehr gut. Das war so, man muss die Zielgruppen noch viel granularer machen. Das hat sich ja so ein bisschen erledigt. Ich glaube aber, dass das ein Stückweise zurückkehren wird in einer Art Interessenstargeting, um eben Zielgruppen viel, viel weiter zu fassen. Weil wir haben immer Zielgruppen so sehr generisch im Moment immer noch nach Gen Z, also wie oft hört man wirklich, wir wollen Gen Z erreichen, wir wollen folgende Altersgruppe erreichen. Frauen in dem und dem Alter, der und der Gehaltsklasse und Co. Ich glaube, dass das viel, viel, viel granularer und nischiger werden muss und auch werden wird, weil die einzelnen Bubbles innerhalb der Generation viel, viel nischiger sind, gerade im Internet oder gerade auf digitalen Plattformen. Ja. Und ich glaube, das ist einer der größten Trends, gerade auch für Social Content. Man muss sich wirklich auch überlegen, wie generisch will ich sein oder wie spezifisch will ich in eine gewisse Community eintauchen. Genau. Ja. Kann ich auch eine... Also... kann man ein Beispiel geben? Ja, kann ich ein Beispiel geben. Man sollte sich mal überlegen, uns ist aufgefallen in einer Influencer-Analyse, dass eine Konkurrenz-Nagelbrand sehr, sehr bekannt ist in der Community unter Reiterinnen auf TikTok. Weil die eben diese Nische für sich gefunden haben und gesagt haben, die sind viel im Stall, da brauchst du eine langanhaltende, was lange auf den Nägeln hält, ne? Und das muss irgendwie gut funktionieren und Co. Und die sind in dieser Community, kennt die jeder. Und jeder hat die auf dem Schirm. Und die haben halt da genau ihre Sub-Communities abgegriffen. Und das meine ich, sich zu überlegen, was ist vielleicht ein Fit, der interessenswise und von meinem Produkt super passen könnte, den ich aber jetzt nicht in meiner Marketingagenda habe. Ich glaube jetzt nicht, dass die in ihrer Marketingstrategie drinstehen haben, Zielgruppe Reiterinnen. So, ne? Aber haben dann festgestellt, okay, das hat gut funktioniert. Also sein Targeting viel, viel breiter noch aufzustellen und sich da Gedanken zu machen. Und
ist ja auch ein super Weg im Endeffekt, auch wenn man irgendwie jetzt auf KPIs runterbricht, zu sagen, okay, ich kann meine Kampagnen optimieren, besser werden, obwohl ich tendenziell personalisierter auch im Targeting werde und dafür dann einfach die KI nutzen und nicht auf diese große demografische Gruppe einmal alles ausrichten und im Endeffekt dann natürlich mit nicht den besten KPIs dann nur eine gewisse Teilgruppe davon zu erreichen.
Total. Und dann finde ich einen Aspekt noch spannend, den ihr auch schon genannt habt. Ich glaube, die Anfangszeiten von TikTok hat man immer viel gesagt, Quantität versus Qualität, gerade am Anfang. Also Hauptsache erstmal wirklich viel posten, das bringt dir viel, um auf der Plattform organisch zu wachsen. Ich glaube, dass besonders für große Marken und Marken, die schon eine Reichweite aufgebaut haben, da würde ich uns jetzt einfach mal dazu zählen, und andere große Influencer und Brands strategische Sendepausen und strategische jetzt machen wir wirklich richtig viel und jetzt fahren wir mal ganz bewusst runter, weil man sieht da damit, dass man zum Beispiel Storyviews unglaublich gut steuern kann mit solchen Pausen und dann wieder hochfahren, dass solche strategischen Momente noch viel, viel stärker eine Rolle spielen werden, eben in der Vielzahl an Content noch durchdringen zu können. Also sich da zu überlegen, wann macht großer Lärm wirklich Sinn. Oder eben auch, weil viele Marken, das sieht man ganz häufig auf Social, die wollen das ganze Jahr über viral, 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 viral machen und wollen ganz, ganz viel, ganz, ganz schnell. Und was meine Devise für das nächste Jahr ist, ist auch so ein bisschen fewer, but bigger. Und sich wirklich so Momente zu nehmen, dass man sagt, okay, man nimmt einzelnere Kampagnen, einzelnere Momente, die wirklich die großen Key-Momente sind und in denen gibt man richtig Gas und in den anderen fährt man dann teilweise ein Stück runter. Ich glaube, das ist eine Strategie, die man mal ausprobieren kann.
Absolut spannend. Ich glaube, und da sind wir ja dann auch wieder ein bisschen mit dem beim Anfang zu sagen, okay, ich mache nicht das Generische, was alle anderen machen, sondern ich fokussiere mich wirklich auf mich selbst, auf meine Dinge, versuche etwas Neues. In dem Fall, wie du sagst, dann eventuell auch weniger, aber dafür nochmal größer mit mehr Impact und versuche das umzusetzen. Ich bin gespannt. Wir sehen ja dann nächstes Jahr, ob es so umgesetzt wird, aber absolut spannend. Hans, ich würde gerne mit dir auch noch, du bist ja, wir haben die zweite Folge in unserer What's New Staffel und wir haben ein kleines wiederkehrendes Newcom-Format eingeführt, das ich auch gerne mit dir einmal durchgehen würde. Und zwar geht es darum, wir haben ja unsere Newcom Brand Values, Be Real, Be Bold, Be Visionary. Und ich würde gerne von dir einmal wissen, so ein bisschen, was sind deine Newcom-Momente, die du einmal für dich so definieren kannst. Deswegen als erste Frage an dich, was ist für dich der Be-Real-Moment in deiner Karriere?
Be-Real würde ich sagen, das war große Konzernzeit, als ich bei L'Oréal war. Da hatten wir so eine große Kampagne zu The Voice of Germany mit Maybelline und Lena Gerke. Und dann hat man irgendwie gesehen, okay, das ist jetzt live gegangen und das geht jetzt steil und man hat gleichzeitig, wir hatten dann ein gutes Tracking, was aufgebaut war, eben gesehen, okay, Awareness in der Zeit schießt eben auch gerade hoch und Co. Da, also wo man wirklich gesehen hat, okay, alles, was man hier gerade macht und was man digital ausspielt, das war für mich so der erste Moment, wo man das wirklich so super krass in Marktdaten gesehen hat. Und ich glaube, das war für mich so der, okay, alles, was wir machen, hat ja hier doch irgendwo einen Sinn.
Gute Erkenntnis.
Also so ein, genau, das war so für mich der Moment, dass das schon real ist, was man da teilweise bewegen kann.
Ja, das ist eine sehr gute Erkenntnis. Ja. Dann zweiter Punkt, was war für dich der Be Bold-Moment?
Das würde ich sagen, jedes Mal, wenn man sich irgendwie für seine Werte dahinstellt und eben was sagt, und das kann auf dem Markensinne sein, wie den Case, den ich vorhin beschrieben habe. Das kann aber auch auf einem ganz persönlichen Sinne sein. Es gab letztens so ein Phänomen, also ich meine, ich bin auch Gen Z, und da gibt's immer dieses schöne Phänomen, dass alle halbes Jahr kommt gefühlt so ein neuer Neologismus und so ein neues Wort an den Start, wie man die Gen Z jetzt noch als faul bezeichnen kann. Und letztens nach Quiet Quitting war das Quiet Vacationing, wo ich mich einmal sehr darüber aufgeregt habe, wie sehr verallgemeinernd das immer auf die Generation runtergebrochen wird. Und ich glaube, solche Momente, in denen man sich da mal zu äußert und wirklich auch mal deutlich wird und was sagt dazu, das sind Momente, wo man immer erstmal so ein bisschen Respekt und Panik davor hat, aber man immer merkt, es lohnt sich.
Absolut. Sehr bold, aber ich glaube gerade, wie du sagst, auch gerade heutzutage ist sehr wichtig, dass es gemacht wird.
Total.
Und dann als letztes, groß gedacht, wo kann es hingehen? Was sind so eventuell die Visionen, die Ziele? Was ist dein Be-Visionary-Moment?
Wenn man sich den Digitalisierungsindex der Europäischen Kommission anschaut, das ist der DESI, also DESI geschrieben, Index, dann wird man feststellen, dass Deutschland vom Jahre 2022 zu 2023 nicht nur stagniert hat in der Digitalisierung, sondern sogar rückläufig war. Das ist, und das zum ersten Mal in der Geschichte, da würde ich gerne auch wenn es nur im kleinen Rahmen ist und das im unternehmerischen Sinne oder in dem, was wir täglich tun, einen Beitrag dazu leisten, dass wir uns da stark verbessern als Land, weil gerade in Europa haben wir auch gegen andere große Big Player in der Welt nur eine Chance, wenn wir die Chancen der Digitalisierung ganz klar nutzen. Und da ist Deutschland noch eine ganz schöne Wüste in vielen Bereichen, ja. Und ich hoffe, dazu was beitragen zu können.
Super Schlusswort. Also Hans, ich glaube, ich sehe das wie du und ich bin froh, dass wir auch Leute wie dich haben, die sich dafür einsetzen und da wirklich Gas geben und bin guter Dinge und auch ich habe da auf jeden Fall die Hoffnung, dass wir das hinbekommen. Aber das ist wirklich sehr cool. Vielen Dank, Hans. Und ich glaube, wie ich gerade schon gesagt habe, mega Schlusswort. Damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Haben uns jetzt ja doch auch klassisch wieder ein bisschen verquatscht und sind etwas länger geworden, als eigentlich geplant habe. Trotzdem, ich glaube, wir können oder auch alle HörerInnen können sehr viel für das nächste Jahr, für 2025, was das Thema KI angeht, aus der Folge mitnehmen. Vielen Dank dir an dieser Stelle, dass du da warst und mit uns die Insights einmal geteilt hast.
Vielen Dank an dich, das hat Spaß gemacht und wir sehen uns in 25 und schauen dann, was wirklich wahr geworden ist, würde ich sagen, von den Predictions.
Auf jeden Fall, absolut. Danke Hans und an alle natürlich nicht vergessen, den Podcast abonnieren. Nächsten Mittwoch gibt es eine neue Folge What's New mit ganz, ganz vielen neuen Trends. Da wird noch einiges auf euch zukommen. Macht's gut.
Ciao.
Der Newcom Podcast. Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.